ist alles scheiße und es wird links dominiert, es wird rechts dominiert, wo ich sage, also halt sehr unreflektiert, wie ich es empfinde und sehr, sehr polemisch und sehr...
Ich muss sagen, also in Deutschland zu leben ist ein absolutes Privileg. Und wer das nicht kapiert und dieses ewige, mir steht eigentlich das noch zu und das hätte ich auch noch verdient und ich kriege das nicht, aber der So-und-so kriegt es, das geht mir richtig auf den Wecker. Wir jammern auf einem sehr hohen Niveau. Absolut. Also hier muss niemand hungern. Es ist wirklich, ich verstehe es nicht, aber okay.
Schmetterlinge im Kopf, der Kulturpodcast mit Steffen und Jo und Gästen.
Meine Damen und Herren, bitte Applaus für unsere liebe Freundin Susanne Fröhlich. Susanne, wie ist die Lage? How do you do? Wie war das Eisbaden heute?
Ich war heute.
Nein.
Ich bin ein bisschen, ich kränkel ein bisschen. Ich hatte Halsschmerzen.
Oh, das geht
und
ja wieder
rum. Dann darf man nicht in den See.
Und trotzdem.
Ich gehe auch nicht jeden Tag, weil ich muss ja immer extra erst dahin fahren. Also ich versuche 2-3 Mal die Woche zu gehen.
Das ist schon 2-3 Mal öfters als wir.
Wiegald Boning ist letztens in die Spree gestiegen und zwar in Dunkelheit. Ich würde sterben. Ich würde wirklich sterben. Also ich bade sowieso nicht in offenen Gewässern, also weil ich da so eine Tiefenangst habe. Ich denke immer, da kommt dann irgendwas und brrr.
Da kommt auch manchmal was.
Ich wusste es nämlich. Weißt du, jeder lacht über mich und sagt, was soll
ich
denn da
noch kommen? Immer hinten am Rücken unten habe ich so eine runde Stelle, die so juckig auch ist. Da hat mich eine Qualle erwischt, aber anscheinend ein größeres Modell. Nicht im See natürlich.
Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht in deutschen Gewässern, sondern irgendwo Mallorca.
In deutschen Gewässern frisst dich der Wels. Das ist Tier der Stunde.
Da hat er wenigstens was.
Hat er bei mir was zu tun. Das wollte ich nämlich noch sagen. Den habe ich extra aufgehoben. Aber dem Herrn Letschert würde ich auch raten, einfach wegen der Optik nur im Dunkeln zu schwimmen. Aber davon abgesehen. Bitte, Susanne, Was ist denn jetzt schon wieder? Du hast dieses wunderbare Buch geschrieben. Bitte erzähl mir doch erstmal, wie kam es denn deine Protagonistin Andrea Schnied, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du diese Figur, diese Rolle erfunden hast? Also wie, das ist, glaube ich, Band 18, wenn ich richtig mitgezählt habe.
Nein. Es ist Band 13, aber wenn es dir noch mehr vorkommt, umso besser.
So nämlich. Aber sag mal, wie kam es damals, dass diese Figur kreiert wurde, erfunden wurde von dir?
Das war ja mein allererster Roman, der hieß Frisch gepresst. Und ich war selbst schwanger und dachte, ach, da schreibe ich doch mal so eine Geschichte über eine schwangere Frau, die ein Kind bekommt und so weiter. Und die Familie und die Akquise des Mannes. Und dann habe ich aber schon beim Schreiben gedacht, eigentlich bietet das Potenzial für so eine, ja, Serie kann man ja nicht sagen, aber für Folgeromane. Und ich habe als Kind immer gerne gelesen, sowas wie Anni und Nanni. Ganz früh habe ich auch mal Nesthäkchen gelesen. Und es waren immer so Nesthäkchen im Kindergarten und es hörte dann irgendwie auf, Nesthäkchen, ich weiß gar nicht, was dann Nesthäkchen war, als Oma oder so. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn ich so eine Frau durch ihr Leben begleite. Und das mache ich seitdem.
Und ist das auch, ja, Herr Letschert, sorry.
Ja, ich hab mich gefragt, du nimmst ja die komplette Palette. Also der Ex-Schwiegervater ist dabei, der Rudi, der dann auch nicht hinterm Baum hält quasi. Und ich kenne tatsächlich einen Rudi, Friede seiner Seele, ist leider verstorben, aber das könnte Rudi sein. Ich glaube, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, hat einen Rudi in seiner Familie, aber dann auch diese ganzen Geschichten mit wer darf die Enkel haben und so. Also ich kenne das jetzt nicht aus, ich habe ja keine Kinder, aber meine Schwester hat welche und ich kenne das so ein bisschen. Wie viel ist denn von der Frau Schnied, bei der man übrigens immer denkt, es wäre ein Schreibfehler und sie heißt Schmidt. Also ja. Wie viel Familiengeschichte Fröhlich steckt denn da eigentlich drin?
Gar nicht besonders viel. Also ich habe noch keine Enkelkinder, ich kann es gar nicht beurteilen. Ich bin nicht geschieden.
Oder aus deinem Erfahrungsumfeld. Ich war
auch nie verheiratet. Ja. Ich höre schon zu, was Frauen erzählen. Und dann gibt es so Enkeleifersüchteleien, gibt es häufiger, als man denkt. So, dass man, ja, gut, das ist mein Sohn, aber trotzdem, die gehen immer zur Familie der Frau. Das ist doch nicht fair. Und das fand ich, das gibt ja irgendwie sowas her, dass man sich, das ist ja verrückt, man ist schon Großmutter und macht trotzdem noch so einen Affenzirkus.
Darf ich zwischendurch nochmal einen kurzen Exkurs, eine Frage stellen, einfach aus Interesse und privaten Gründen. Du hast deinen Podcast mit der Bärbel Schäfer, die war auch schon mal bei uns zu Gast, nicht mehr. Wie hat sich das ergeben? Ich habe dann die letzten Folgen nicht mehr gehört, aber freundschaftlich oder man sieht sich vor Gerücht? Nein.
Ja, die Bärbel hat gesagt, ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie ausgesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, was soll man da machen? Und dann, okay. Und dann habe ich gesagt, du, ich will aber auf jeden Fall wieder einen Podcast machen. Und seitdem mache ich den Podcast mit der Konstanze Klaas.
Mit der wunderbaren Konstanze Klaas, die den Herrn Letschert und mich schon mal in die FAZ gebracht hat. Vielen, vielen Dank. Guck mal,
die Konstanze kann ganz viel.
Und der du auf der letzten Seite des Buches auch natürlich nochmal dankst. Ich vermute mal, damit ist sie gemeint.
Absolut. Die Konstanze ist so meine Begleiterin bei allen Romanen. Ich schreibe die Romane alleine und schreibe hier die Sachbücher mit der Konstanze zusammen. Aber die Konstanze hilft mir immer bei der Entwicklung der Geschichte. Mhm. Und wenn ich nicht weiter weiß, frage ich Konstanze. Und sagt auch immer, soll der das und das machen oder fändst du besser, er würde das machen? Und was glaubst du, wie funktioniert das so? Also, und wenn ich jemandem zuerst was zu lesen gebe, ist es auch Konstanze.
Aber du triffst mit dem Buch ja, ich habe es ja zu Beginn schon gesagt oder als wir vorher kurz gesprochen hatten, du triffst da wirklich den Zeitgeist. Du hast ja gesagt, du hörst den Leuten zu. Ich habe gesagt, ich kann das, also ich höre ihnen auch zu und ich höre auch immer dasselbe. Das macht ja deine Bücher, glaube ich, auch aus, denn bei allem Spaß und bei allem Witz, den man da so liest, und das ist ja auch schön, dass es nicht so bierernst ist, aber hast du ja doch einen großen Fan- oder Faninnenkreis, die sich da ja wahrscheinlich wiedersehen. Schreiben die dir denn auch und sagen, oh, endlich schreibt's mal jemand, mir geht das so auf die Nerven mit den Enkeln oder mit der...
Ja, total. Also ich kriege ganz viel Post. Und das ist auch oft sehr süß. Also ein Drittel der Leute schreibt, bitte lass Rudi nicht sterben. Bitte nicht. Oh, der kann doch noch ein bisschen leben. Die Leute
und der hat schon seine knackige 90.
Ja, also bitte lass ihn nicht sterben. Und jetzt hat mir jemand geschrieben, wirklich 4 Seiten lang, dass ein Mann, dass er diese Bücher von Anbeginn an, er ist ein bisschen später eingestiegen, hat sich aber dann auch die Vorgängermodelle besorgt. Und er sagt, er hört es auch meistens auf CD und hat alle schon mindestens 15 Mal gehört und hat mir wirklich die nettesten Sachen geschrieben, kann man kaum wiederholen, das war so nett. Und dann hat er gesagt, sein allergrößter Wunsch wäre mal, dass er in einem Buch auftaucht. Der heißt Alex und im neuen Buch, an dem ich gerade sitze, in Band 14, hat Alex auch eine schöne Rolle.
Ach, das ist ja schön.
Da habe ich ihn mal reingeschrieben. Das war die netteste, also das war die engagierteste Nachricht, die ich je bekommen habe.
Aber so schmusi verliebt, so Susanne, ich möchte dich auf Händen durch Mallorca tragen.
Nee, so überhaupt nicht. Das ging nur um die Bücher. Und wie viel gute Laune ihm das macht. Und ich habe auch oft Frauen, die sagen, ach, ich brauche das als Stimmungsaufheller, wann kommt denn mal wieder ein Band? Weil all diese Malessen, die diese Familie, der weitere Familienkreis da erlebt, sind ja auch Sachen, die Leute auch erleben. Aber bei mir gibt es ja immer ein gutes Ende. Und irgendwie kriegen die sich ja auch immer wieder ein. Und das, glaube ich, mögen die Leute. Natürlich sind manche Sachen überspitzt und es soll ja auch lustig sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, das gehört ja dazu, aber du gehst ja auch Themen an, also gleich zu Beginn sollst ja Hot and Spicy schreiben sozusagen. Nicht du, sondern natürlich
die Spoiler, aber schöner Moment irgendwie. Mach den Fernseher aus, jetzt scheißegal, jetzt ich kann dir das alles erklären.
Das ist Recherche. Aber auch das sind ja Themen, die man sagt ja immer, wir sind heute alle so aufgeklärt und alles ist so easy, aber gerade was Sexualität und Sex im Alter und so weiter angeht, das sind ja Themen, vor denen scheust du einfach ja nicht zurück, sondern die kostest du ja auch wirklich ein ganzes Kapitel aus. Gibt's da denn, also ich sag mal Nachrichten, sowohl, hey, es ermutigt mich, also auch über dieses Thema wieder nachzudenken, oder auch, Christus liebt dich, lass diesen Ferkelkram, also was kommen da für
Sachen? Nein, es ist ja auch jetzt nicht wirklich versaut.
Also, nein.
Es hört ja immer da.
Das kommt dann im nächsten Band, ja. Genau, das kommt. Mit der neuen Rolle.
Ja. Und das Lustige ist ja, dieses Sex im Alter ist ja immer so. Also wenn man junge Leute fragt, 20, 25, die gruselt es ja allein bei der Vorstellung, dass diese Weltenkörper noch irgendwie übereinander herfallen. Dann sagen die, da habe ich Bilder im Kopf, die sind nicht schön und so. Aber die gute Nachricht an alle da draußen, die noch jung sind, es gibt Sex im Alter.
Genau.
Wir haben auch die 90 zu, schreib mich.
Ich bin total begeistert, aber ich finde es einfach immer wieder gut. Auch in euren Sachbüchern geht er ja auch Themen an, die man normalerweise nicht so angeht. Und am Ende, natürlich ist es nicht versaut, aber das Thema wird trotzdem angesprochen. Und ich glaube, dass es schon der ein oder anderen Leserin irgendwie hilft, die sagt, naja, also wenn die fröhlich drüber schreibt, kann ich auch mal drüber reden, oder?
Also, ich habe ja das Gefühl, dass die Gesellschaft insgesamt wird ja eher verklemmter.
Boah, schlimm.
Aber sie lesen diese ganzen New Romance-Romane, alle jungen Leute, vor allem junge Frauen. Und in diesen New Romance-Romanen geht es so zur Sache. Ich habe wirklich zur Recherche 3, 4 von den Dingern gelesen und dann dachte ich, oh, holla die Waldfee. Ja, also, puh. Ich glaube, wenn manche Eltern wüssten, was ihre 15-Jährige da unten im Keller verschlingt.
Aber was genau ist das für eine Sparte? Das ist so Knickknack für junge Leute, oder was? Ich habe das noch
nicht.
Das
ist so eine Art eigentlich. Es ist immer, es gibt es in allen Genres. Es gibt es für Queer, es gibt Dark Romance, es gibt Fantasy Romance. Aber eigentlich ist es immer so: da hast du eine Frau, jetzt sagen wir mal das Hetero-Setting, du hast eine junge Frau, dann lernt die irgendeinen Typ kennen, der sie total nervt, aber man weiß schon, sie werden zusammen
finden.
Dann kommen irgendwelche Irrungen und Wirrungen. Dann kommt relativ viel Sex, der auch sehr explizit erklärt wird.
Hast du da so einen Titel mal so als Beispiel?
Wie heißen das? Die Eis, irgendwas mit Eis. Das war ein ganz, ich habe
Eis. Ich werde dich finden, Susanne, danke schön. Ja.
Das ist eine Eisläuferin und die wird nachher mit dem Eishockeyspieler zusammenkommen.
Und es gibt wahrscheinlich seine starken Oberarme. Irgendwie und so.
Sie ist natürlich irre talentiert, er ist auch irre talentiert. Also die sind beide Top-Sportler. Naja,
ja, da gab es.
Ich verstehe, dass Leute das mögen. Es ist so ein bisschen wie früher, ich will nicht despektierlich klingen, also Lore-Romane ist zu despektierlich, aber so ein bisschen, ja, du weißt von
was
Anfang
denn,
an,
wo was es sind denn Lore-Romane? Der Ledger lacht so, gab es hier an der Autobahnraststelle, wo du gearbeitet hast? Oh, oder?
So Heftchen.
Mit ach so, also halt.
Ja, so.
Für einen Promifahrer.
Ja. Und. Ja, das ist. Ja,
gut.
Und es hat ja auch was Schönes, wenn du weißt, wo es hingeht. Also ich verstehe das.
Absolut.
Ja. Ja. Und ich habe, als ich diesen Erfolg dieser New Romance gelesen habe und ich habe viel darüber recherchiert, habe ich gedacht, eigentlich bin ich doch in der Altersklasse, die mehr Romance gebrauchen könnte. So, also all die Frauen da draußen, die 25 Jahre liiert sind, 30 Jahre verheiratet, 35, die sagen, Romantik, bitte kannst du mal buchstabieren. Romantik, bei uns ist Romantik, wenn die Sonne untergeht, da will der Mann sein Abendessen. Das ist Romantik, fertig. Also insofern habe ich gedacht, ach, das machen wir doch mal, ein ganz neues Genre.
Romantik, aber wie
New Romance für Alte.
Oh, aber so. Wie hast du einen Tipp? Also gerade wenn, also ob, betrifft ja jung, mittelalt, wenn man das Gefühl hat, die Beziehung ist so ein bisschen Ja, und da gab es ja verschiedene Faktoren und man ist gelangweilt vom Job oder die Kinder oder, um da mal wieder ein bisschen, hast du da so Tipps, wo man sagen kann, alles klar, probiert das mal aus und dann.
Diese ganzen Tipps in Frauenzeitschriften gibt es immer Tipps und dann kaufen sich immer neue Unterwäsche, machen sie ein hübsches Wochenende zusammen. Das ist alles letztlich, ja, kann man machen, aber also in neuer Unterwäsche zu warten, bis der heimkommt und dann kommt der heim und sagt, ist hier nicht kalt. So. Und das ist ja nicht das, was
du hast
man
mit meiner Frau gesprochen. Was?
Ja. Ja. Also insofern, ich glaube, dass man einfach akzeptieren muss, dass die lange Strecke auch immer mal öde Momente hat. Das ist ja so, du lernst nicht jemanden kennen und verliebst dich und ab da ist man im rosaroten siebten Himmel. Wie soll das auch gehen? Man hat ja auch einen Alltag zusammen und der Alltag ist halt auch ein zähes Geschäft oft. Und natürlich jemand, mit dem man ständig zusammen ist, der geht dann auch mal auf den Keks. Das ist ja normal. So. Und niemand kann einem so gut auf den Keks gehen wie Familie oder der Partner. Auch normal.
Aber ich finde, das ist ja das, was du in deinen Büchern auch einfach immer gut rüberbringst. Also es sind ja einfach diese normalen Situationen. Mhm. Also jemand, also in dem Falle sucht die Frau Schnitt nach einer neuen Beschäftigung und sie überlegt, Mensch, eigentlich genau, könnte ich doch mal so ein Buch schreiben und ja, kommt dann in Irrungen und Wirrungen. Und es sind ja genau diese Alltäglichkeiten, über die du da sprichst. Ich hatte letztens, es gab ja einen Beef, wie man heute sagt, zwischen einer New Romance-Autorin und Dennis Scheck, dem man nun sicherlich nicht nachsagen kann, dass er ein New Romance-Freund ist. Und er hat sie wohl etwas despektierlich angegriffen. Und sie sagte dann, das fand ich das eigentlich Spannende, naja, diese New Romance, das ist wohl auch aus diesem BookTok entstanden, also diese TikTok-Autorinnen und Autoren. Und sie sagt, das ist eigentlich eine Literatur in Anführung, also eine Belletristik oder wie auch immer, die Menschen aber zum Lesen bringt. Also sind eben genau diese einfachen Storys, bei denen Menschen erstmal sagen, ey, da muss ich mich jetzt nicht im kategorischen Imperativ von Kant verhaken, sondern ich bekomme eine Geschichte, die ich so vielleicht schon erlebt habe, die ich so vielleicht gerne erleben würden.
Dennis Scheck, ich habe neulich einmal kurz gesehen, wie er wieder Bücher in den Müll geworfen hat und dann hat er gesagt, das ist ein typischer Frauenroman. Das ist für ihn an Gehässigkeit, das ist seine höchste Form der Verachtung, wenn etwas ein Frauenroman ist. Und da würde ich ihm auch gerne manchmal sagen, hör mal zu, Freundchen, wenn wir Frauen nicht wären, würden 80% der Bücher nicht verkauft. Die Buchhandlungen würden ganz schön blöd gucken. Ich finde, er ist ein misogyner, älterer Mann. Der kann sagen, was er will. Ich glaube, es ist auch oft so ein Problem, seine eigenen Bücher sind jetzt nicht Topseller. Also die müsste er nie wegschmeißen oder hochhalten, weil die sind gar nicht auf der Liste. Also insofern, und alles, was Menschen zum Lesen bringt, das ist ja wie bei einer Einstiegsdroge. Also man fängt vielleicht an mit New Romance oder mit einem leichten Krimi oder mit einer Susanne Fröhlich. Und am Ende sitzt man da und liest, keine Ahnung,
Kafkas Kochbuch.
Ulysses. Ja. Oder keine Ahnung was.
Susanne, also, falls du übrigens um 18 Uhr noch Zeit hast, wir haben tatsächlich Dennis Scheck nachher noch im Interview, weil der hat den. Der hat tatsächlich das hier geschrieben. Ich möchte es jetzt noch nicht bewerten, aber Kafkas
Kochbuch. Ihr müsst ihm nicht sagen, dass ich gesagt habe, dass
Nein, das machen wir. Ich vermute.
Für Dennis Scheck sind Sebastian Fitzek und ich das Synonym für das Schlimmste, was es gibt auf dem Markt. Insofern habe ich keine... Mein Ex, der ja ein kulturbeflissener Mann ist und jahrelang Kulturzeit moderiert hat und skurbelt, der wollte ihm schon mal auf die Schnauze hauen. Gerd, das ist es nicht wert. Weil am Ende haut der dir noch einen Zahn raus. Das wollen wir nicht bezahlen.
Lass uns über Schöneres sprechen, so nämlich über dein
und Bücher,
über dein
Buch, die nämlich
ungezügelt
sagt, du hast hier den wichtigen Kleber, ja. Er nicht.
Wir wollten jetzt auch gar nicht über Kritiker sprechen. Ich wollte es eigentlich darauf hinbringen. Und ich sag mal, Menschen auch in meinem Alter lesen dann, wenn sie die leichte Lektüre mögen und Susanne Fröhlich ausgelesen haben und auf das neue Buch warten, eine Rosamunde Pilcher. Ne? Das ist ja im Grunde nichts anderes als das, was heute in so einem neuen Gewand daherkommt.
Ja, das muss ich jetzt auch mal ganz klar feststellen. Also das ist jetzt wirklich mal hinter die Kulissen geguckt. Wir haben ja diesen Kulturpodcast, der momentan echt tolle Zahlen. Wir haben viele Gäste, viele Bücher. Und in der Regel ist es wirklich so, ich lese auch wegen der Zeit, kleine Malia hier, ich lese ungefähr jedes 5. bis 6. Buch wirklich zu Ende. Ich lese oft rein, aber deine Bücher oder auch die zusammen mit Constanze Gleis lese ich immer zu Ende, weil ich mag einfach den Humor. Kein Scheiß, wirklich. Ich hatte das letzte Mal immer, da ich sage, ich müsste jetzt eigentlich das noch zu Ende lesen. Jetzt hatten wir letztens Julia Ruß und Vince Ebert, wo ich sage, ja, ich lese mal rein. Aber das ist wirklich coole, lässige.
Julia Ruß und Vince Ebert sind die sehr rechtspopulistischen, oder? Vince Ebert ist ja komplett auf einer neuen Spur unterwegs, oder nicht?
Und vor allen Dingen, hören sich halt beide sehr gern reden. Also gerade mit Julia Ruß, wenn du möchtest, hör da mal rein, die Folge. Da wir hatten eine ordentliche Auseinandersetzung, sie und ich, weil wir waren, also wenn es halt Leute gibt, die sich halt wirklich selbst sehr, sehr, sehr gerne zuhören beim Reden und dann so ein bisschen mit so politischem Zeug kommen, wo du sagst, boah, das ist aber sehr unreflektiert, das hätte jetzt irgendwie, genau, also wir waren da nicht so ganz einer Meinung. Und Vince Ebert genauso, der wirkte da, also er hatte sowas leicht.
Er ist auch ein netter Kern. Aber
irgendwie ja.
Aber ich war jetzt überrascht. Ich habe das Gefühl, dass einige im Mediengeschäft schon den Weg ebnen für neue Herrschaftsverhältnisse. Dass sie sich schon als Kulturstaatsminister sehen oder als keiner.
Nee, von, es kommt halt
will auch ich nicht über Vince sagen, aber generell.
Nee, und was halt wirklich ankommt, ist halt gerade sich so in diese Peter Hane, Ulf Porschert. Dass irgendwie es ist alles scheiße und es wird links dominiert, es wird rechts dominiert, wo ich sage, also halt sehr unreflektiert, wie ich es empfinde und sehr, sehr polemisch und sehr...
Ich muss sagen, also in Deutschland zu leben ist ein absolutes Privileg. Und wer das nicht kapiert und dieses ewige, mir steht eigentlich das noch zu und das hätte ich auch noch verdient und ich kriege das nicht, aber der Sohn so kriegt es, das geht mir richtig auf den Wecker. Wir jammern auf einem sehr hohen Niveau. Also hier muss niemand hungern. Es ist wirklich, ich verstehe es nicht, aber okay.
Naja, ich glaube, es wurde jetzt ja an Lars Klingbeil sehr kritisiert, weil er gesagt hat, naja, wir kämpfen auch gegen eine miese Laune an. Und dann ist ja alles wieder. Also ich habe vor einigen Wochen, haben wir mal so geredet, und da sage ich, naja, das eine ist ja immer, dass die Politik vielleicht nicht immer so alles ganz toll macht. Aber das andere ist, du musst natürlich auch mit den Wählerinnen und den Wählern umgehen. Ja, die kannst du ja genauso wenig austauschen. Also ne,
es ist halt auch schwer. Da draußen sind auch Leute,
ja,
die können kaum ihren eigenen Namen schreiben.
So.
Ja. Und wenn man sagt, immer mit einem warum wählst du diese Partei, sagen ja. Die. Einfach so.
Ja,
und dann denkt man, lies doch mal das Programm. Dein Bürgergeld ist weg dann. Das
die kann machen ich immer dir coole TikTok-Videos. Immer coole TikTok-Videos, was sagst, Freunde. Und das ist halt der Punkt. Allein dieses Ding, dass du hier in einem Land bist, wo du deine Schriften veröffentlichen darfst. Und das hast du in vielen, vielen anderen Ländern nicht. Wenn du da deine Meinung, da gibt es keine Opposition, da gibt es Knast und Folter. So, und das
und hast was du ich einfach nicht aushalte, also was mir so auf den Wecker geht, ist diese. Man kann eine andere Meinung kritisieren, man kann sagen, bin ich nicht einverstanden, weil, aber so wird ja gar nicht mehr argumentiert. Also wenn du in Social Media guckst, da kommen nur noch Kotz-Smileys oder du Blöde, also ich will diese Worte gar nicht sagen. Hm. Da wird auf die Optik reduziert oder es heißt halt einfach die Fresse, du Alte.
Punkt.
Dieser Umgangston, und das merkt man ja auch, wenn man draußen unterwegs ist, also Nettigkeit ist irgendwie dabei zu verschwinden. Mhm. Und das stört mich. Und natürlich kann hier jeder so gut wie alles sagen. Das sieht man ja auch daran, dass Herr Poschert sagt ja auch alles, was er will. Auch
wenn
der letzte Käse ist. Also insofern...
Der ballert seine Bücher in einfacher Sprache raus, wo du sagst, boah, ist das jetzt, was wir noch brauchen? Absolut, ja, dass diese Sprache und diese Verwahrlosung, aber das ist halt Social Media. Also da kannst du irgendwie ohne Foto einen Kunstnamen rausballern und dann gib ihm Saurus. Und aber davon abgesehen, haben wir hier noch ein wunderbares Buch. Noch
kurz. Ja. Nein, aber sag jetzt Social Media, ich vermute mal, ihr habt weniger Probleme damit. Also es gibt jetzt weniger Menschen, die oder hast du auch damit zu kämpfen, dass dich Menschen angreifen, weil sie dein Buch zu glatt, zu dies, zu das, zu jenes.
Nein, wegen meiner Bücher überhaupt nicht, nur wegen meines Aussehens.
Wegen deines Aussehens?
Ich krieg's immer ab. Wieso? Ich bin 80 und sehe besser aus. Du darfst dich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen. Also vor allem bei Facebook. Facebook ist der Hort der Gehässigkeit.
Okay.
Und erstaunlicherweise sind es sehr oft Frauen, die selber als Profilbild eine dornige Rose oder einen Strauch haben oder einen Luftballon und sonst auch weiter
oder einen dornigen Luftballon.
Die einem dann erklären, was irgendwie alles falsch ist. Und so verschrumpelt darf man sich nicht zeigen. Und dann würde ich am liebsten sagen, hör zu. Du bist einfach, die Sehgewohnheiten haben sich ja verändert. Alle sind heute, fast alle, die in der Öffentlichkeit stehen, sind komplett überholt. Die haben sich hier was machen lassen, die haben alles voller Botox, die haben die Augen geliftet, die sind komplett überholt. Dagegen habe ich gar nichts. Aber man ist nicht mehr gewohnt, ein Gesicht zu sehen, das älter geworden ist. Und das macht die Leute richtig wütend. Also da kriege ich es wirklich herrlich ab.
Und da muss ich wirklich sagen, das kann ich als Mann von 29 Jahren und knapp 90 Kilo Kampfgewicht sagen. Ja, es geht um mich. Also wenn ich zum Beispiel zuletzt Bilder sehe, und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, Heidi Klum, von dem man aussieht, die ist 52, ist getackert. Das ist einfach kein schönes Vorbild, keine schöne Inspiration. Und du siehst einfach, da ist die Stirn. Und jeder soll das machen, wie der will. Aber ich kann subjektiv sagen, dann liebe ich an einer Frau jede einzelne Falte, weil es natürlich ist und weil es schön ist und weil es echt ist. Vielen Dank.
Ich finde, man muss einfach akzeptieren, also du kannst sagen, ich lasse mir das alles machen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Also du kannst auch sagen, ich lasse mir noch eine dritte Brust auf den Rücken machen. Finde ich auch fein. Bitte, jeder wie er mag.
Es gibt für alles einen
Markt. Aber ich habe neulich in der Werbepause von Wer wird Millionär umgeschaltet und da lief Promi Big Brother. Oh. Und da saßen Frauen, junge Frauen, da hatten ein Drittel schon die Nase neu. Ja, das gefällt mir nicht so, ist so ein bisschen, jetzt haben wir es nochmal machen. Die hatten alle solche Lippen. Wirklich. Ich meine, getoppt von Harald Glückler, der ja eigentlich kaum mehr was anderes im Gesicht hat. So, und man sieht es und auf eine Art sehen die sich irgendwann auch alle ähnlich. Und es ist ganz verrückt. Und das verstört mich so ein bisschen und ich denke, was habt ihr für einen Druck, dass ihr das macht? Das kostet einen Arsch voll Geld. Wenn ihr dafür vielleicht euren Abschluss an der Abendschule nachholen würde, hättet ihr auf lange Strecke mehr davon als von diesen Lippen, aber jeder, wie er mag.
Naja, aber es gibt ja genau diese Vorbilder und ich weiß nicht mehr, wer es Pink oder... Also eine prominente Sängerin wurde gefragt, Madonna, und eigentlich erwartete man, dass sie jetzt sagt, oh ja, Madonna, großes Vorbild und. Und sie sagte dann, nee, also gehen wir fort mit Madonna, die sieht seit 30 Jahren wie die Augsburger Puppenkiste aus und präsentiert da ein Frauenbild, das, wenn man unter normalen Umständen lebt und keine 3 Milliarden Euro auf dem Konto hat und ständig unter dem Messer liegt, gar nicht zu erreichen ist. Also es gibt ja scheinbar schon durchaus auch Menschen, denen das auffällt, will mal sagen.
Es gibt schon wirklich Druck da draußen, ne? Und ich habe jetzt, Anke Engelke hat es jetzt auch richtig abgekriegt. Boah, ist die alt geworden. Na klar ist die alt geworden, die ist 59. Wie soll die aussehen? Die lässt eben auch nichts machen.
Die hat irgendwie ein Interview am roten Teppich gegeben, da gab es irgendwie so auch ordentlich.
Ja, die hat so eine neue Serie gemacht über, da arbeitet sie als, ich glaube, als Bahnschaffner.
Genau, richtig.
Und die ist so eine tolle Frau, die ist blitzgescheit.
Ja.
Die sieht immer noch, finde ich, Bombe aus. Aber wie gesagt, ich finde auch Heidi Klum sieht gut aus. Aber Heidi Klum lebt ja auch von ihrem Aussehen. Das ist ja was anderes als bei mir. Ich lebe nicht von meinem Aussehen. Schade eigentlich.
Guck dir also, da hast du bis heute keine Werbung für Scham, allein die Locken. Also, ja.
Aber ich fände es auch anstrengend, von meinem Aussehen leben zu müssen.
Aber was meinst du denn mit dem Druck von außen? Es gibt diesen Druck von außen, was das Optische betrifft oder dieses...
Absolut, weil du, ja. Guck mal, früher hast du dich verglichen mit den Frauen in deiner Klasse, in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld. Heute durch Social Media vergleichst du dich mit Frauen in der ganzen Welt. Und da sind natürlich so eine Masse, die den ganzen Tag Proteinshakes schlürfen, die, keine Ahnung, seltsame Sachen an Nahrungsergänzungsmittel in sich reinwerfen, die komplett gemacht sind, die Stunden damit verbringen, irgendwie ihre Wimpern zu machen, was ja alles in Ordnung ist. Ich habe nichts dagegen, also jedem seine Beschäftigung. Aber es macht Druck.
Naja, und dann hat man heute auch diese Filter. Ne? Es geht ja kein Bild irgendwie auf Instagram raus, ohne dass man ja wirklich sieht, dass das alles geglättet ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade die jungen Mädels, aber die Jungs im Übrigen genauso. Also das, ja, die sind ja mittlerweile schon. Also die sind seit einigen Jahren genauso betroffen von diesem, von diesem Idealwahn, sich da aufzunehmen und Schnute zu machen und durchtrainiert und so weiter. Doch, finde ich schon auch.
Deswegen habe ich in den Romanen auch immer sozusagen normale Menschen. Also
so nämlich, ja.
Menschen, die einfach hier in meiner Reihenhaussiedlung drei Häuser weiter leben könnten, rein theoretisch. Und die auch, so das spielt jetzt nicht im Prekariat, aber die sind nicht stinkereich. Die haben einen Beruf, die wursteln sich so durch. Die haben auch keine perfekten Superkinder, die irgendwie alles toll wuppen, sondern da ist auch so, naja, einiges im Argen.
Wann dürfen wir denn mit dem Aufkleberwechsel rechnen? Das Buch ist ja noch gar nicht lange draußen. Ne? Das ist, also wir sind ja mit die Ersten, die es bekommen haben, sozusagen. Seit dem 1. Oktober, glaube ich, ist es draußen. Wann dürfen wir denn damit rechnen, dass es die Rollenrutsche rutscht? Die Rollenrutsche.
Also
runterfliegt.
Die haben jetzt die Möglichkeit, eine 30-Sekunden-Nachricht rauszuschicken.
Ich glaube, das Gute, der arbeitet sich ja nur an den Top 10, glaube ich, ab. Da werde ich nicht hinkommen, weil bei Romanen ist es wahnsinnig hart, auf die Bestseller
zu kommen.
Und ganz ehrlich, hatte ich schon, ist schön. Ich freue mich auch jedes Mal wieder, aber ich kann auch weiter ein glückliches Leben führen ohne.
Wie ist denn das? Ruft einen der Verlag dann eigentlich irgendwann an und sagt, oh, Susi, jetzt haben wir schon 100.000 verkauft? Also kriegt man da, wird da so ein bisschen...
Hast du gerade Susi gesagt?
Naja,
ich habe das... Susi,
nein,
außer der
nein,
ich Susi hab... sagt irgendwie niemand zu mir.
Wie ich hätte mich das jetzt auch nicht getraut. Viel Spaß, Joachim, ich bin
nein, raus. Das war jetzt ein fiktives Zitat, mit dem ich sagen wollte, dass du und deine Lektorin oder dein Verlag, dass ihr ein freundschaftliches Verhältnis.
Also 100.000 Hardcover zu verkaufen, das ist wirklich sehr selten. Mhm. Die Menschen denken ja immer, man würde da Millionen verkaufen. Also Millionen verkauft vielleicht Sebastian Fitzek, vielleicht auch Charlotte Link, aber dann wird es schon eng.
Ja.
Also, und man muss sagen, auf den Sachbuchlisten sind sehr viel deutsche Autoren. Also da ist die ausländische Konkurrenz nicht so groß. Mhm. Auf der Belletristikliste sind natürlich von Adler Olsen über Dan Brown, da ist alles drauf. Isabel Allende, also das ist ein hartes Geschäft.
Na, dann warten wir auf die Taschenbuchausgabe.
Ja, aber das ist auch eine Möglichkeit.
Aber wenige werden es nicht werden. Ich glaube, es gibt Autorinnen, die weitaus weniger Bücher verkaufen. Ne?
Ja, also, ich habe keine Gründe zur Klage. Also gut, gar nicht.
Genau. Und wir wollen dem natürlich auch noch Vorschub leisten, indem wir sagen, auch der 13. Band von Susanne Fröhlich, der über Frau Schnitt handelt, ist wirklich ein lesenswertes, kurzweiliges Buch, so kurzweilig. Die sind leider immer so schnell fertig, weil man nicht jeden Satz 5-mal lesen muss, um den Anschluss nicht zu verpassen.
Und allein wegen dem Hasen ist es wert.
Und allein.
Ich liebe diesen Hasen.
Oh,
Ich habe nicht viel Covermöglichkeiten, weil ich muss immer, das ist die Vorgabe des Verlags, ich habe immer ein monochromes Cover, also irgendeine Farbe, und darauf kommt ein Objekt oder ein Ding oder ein Lebewesen oder irgendwas. Ohne,
so
ich hätte gerne mal ein gestreiftes Cover, ich hätte mal gerne was sehr Modernes, aber nein. Und diesmal, diesen Hasen, den wollten sie nicht haben. Den mochten sie irgendwie nicht. Und dann... habe ich aber mich durchgesetzt.
Und warum? Was hat es mit dem Häschen auf sich?
Sie fanden irgendwie, das wäre schlüpfrig.
Und der Hase ist doch nicht schlüpfrig.
Ja, ich auch nicht. Jetzt. Ja, der Hase mit dem Titel in Kombination, man würde da in eine Richtung
denken. Ah, Karnickel und so.
Ja.
Oh. Okay. Und kann natürlich auch sein, wenn man den Hasen von hinten sieht, dann wird es schlimm, aber man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Ja, aber das ist ja alles.
Ja, ihr Lieben. Steffen?
Vielen Dank, Joachim und Susanne. Vielen Dank.
Ihr Lieben, wenn ihr eine schöne Urlaubslektüre wollt und vielleicht Susanne Fröhlich sowieso schon kennt und auch die Protagonistin schon kennt, dann beeilt euch mit diesem Buch, denn wir haben jetzt gerade exklusiv, weiß ich nicht, aber wir haben erfahren, das 14. ist schon in der Mache und bis dahin muss das 13. gelesen sein. Ich gucke
hier auf meinen Computer, um euch zu sehen, und dahinter ist der Text, an dem ich heute noch nicht genug gearbeitet habe.
Jetzt wäre ein Bildschirm teilen ja toll, aber na gut, komm.
Dann zeige ich euch nochmal, habe ich nur für euch gemacht heute. Ich habe mir die Fingernägel lackiert. Deswegen habe ich die Hand so
verheiratet. Ich habe mich heute nur für euch verheiratet.
Was? Nein, das ist ja kein Ehering.
Wenn wir schon dabei sind, ich kann auch ganz charmant sagen, also zwei Podcaster in Band 14, wenn die da auftauchen würden, das wäre auch schön. Würden wir uns auch freuen.
Aber jetzt ist schon Alex drin.
Ach, Alex.
Aber ich könnte euch mal vormerken. Es sind auch noch Band 15, 16.
Genau, dann geht nämlich Frau Schmidt
in. Ich begleite Frau Schmidt bis in die Seniorenwohnanlage.
Man möge sich nur den Hasen vorstellen mit dem Gesicht vom Letschert. Körpergröße passt.
Das wäre doch süß.
Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei.
Letschert hat auch ein Kuschelschwänzchen.
Also, ihr Lieben. Vielen Dank, liebe Susanne, dass du über uns nicht nur, aber auch über dein Buch gesprochen hast. Den Rest muss man lesen. Ja, man kann gar nicht so viel erzählen, weil alles, was man erzählt, geht dann vom Lesen weg. Ne?
Also nicht spoilern, genau.
So ist es.
Es ist ein unterhaltsames, aber nicht durchs Buch.
Und es so macht ist Spaß. Es. Und wir werfen es nicht weg, sondern wir lesen es ganz einfach. Das, was jeder normale Mensch mit Büchern macht. Vielen Dank, liebe Susanne.
Susanne, vielen Dank. Schönes Wochenende.
Gerne. Tschüss.
Dankeschön. Genau, bye, winken nochmal mit den Fingern.
Genau, unser neues Zeichen. Dann, bye, bye.
Tschüss.
Tschüss.
Schmetterlinge im Kopf. Der Kulturpodcast. Mit Steffen und Jo. Und Gästen.
Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@letschert.net. Und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.